Auch in dieser Abendstunde möchte ich zunächst alle ganz herzlich grüßen. Wir beschäftigen uns ja in diesen Tagen mit dem ersten Thessalonischer Brief. In diesem Brief erfahren wir etwas über die Frische des christlichen Glaubens. Und ich denke, dass das, was der Apostel uns in diesem Brief sagt, auch bei uns heute doch manche Fragen aufwirft. Wir wollen heute Abend noch einmal aus Kapitel 2 von Vers 17 an bis zum Schluss von Kapitel 3 lesen. Da schreibt der Apostel Paulus: Wir aber, Brüder, da wir für kurze Zeit von euch verwaist waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben uns umso mehr befleißigt, euer Angesicht zu sehen mit großem Verlangen. Deshalb wollten wir zu euch kommen, ich, Paulus, nämlich einmal und zweimal, und der Satan hat uns verhindert. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Nicht auch ihr vor unserem Herrn Jesu bei seiner Ankunft? Denn ihr seid unsere Herrlichkeit und Freude. Deshalb, da wir es nicht länger aushalten konnten, gefiel es uns in Athen allein gelassen zu werden, und wir sandten Timotheus, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes in dem Evangelium des Christus, um euch zu befestigen und zu trösten eures Glaubens halber, auf dass niemand wankend werde in diesen Drangsalen. Denn ihr selbst wisset, dass wir dazu gesetzt sind, denn auch als wir bei euch waren, sagten wir euch vorher, dass wir Drangsal haben würden, wie es auch geschehen ist und ihr wisset. Darum auch, da ich es nicht länger aushalten konnte, sandte ich, um euren Glauben zu erfahren, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit vergeblich gewesen sei. Da jetzt aber Timotheus von euch zu uns gekommen ist und uns die gute Botschaft von eurem Glauben und eurer Liebe verkündigt hat und dass ihr uns alle Zeit in gutem Andenken habt, indem euch sehr verlangt, uns zu sehen, gleich wie auch uns euch, deswegen, Brüder, sind wir in all unserer Not und Drangsal über euch getröstet worden durch euren Glauben. Denn jetzt leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Denn was für Dank können wir Gott für euch vergelten über all der Freude, womit wir uns euretwegen freuen vor unserem Gott, Nacht und Tag über die Maßen flehend, dass wir euer Angesicht sehen und vollenden mögen, was an eurem Glauben mangelt. Unser Gott und Vater selbst aber und unser Herr Jesu richte unseren Weg zu euch. Euch aber mache der Herr völlig und überströmend in der Liebe gegeneinander und gegen alle, gleich wie auch wir gegen euch sind, und eure Herzen tadellos in Heiligkeit zu befestigen vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesu mit allen seinen Heiligen. Soweit zunächst Gottes Wort. Wir haben uns ja schon in diesen Abenden daran erinnert, dass wir in diesem Brief ein wirklich ermunterndes Zeugnis haben von der Kraft des Glaubens, die sich besonders am Anfang eines Glaubenslebens zeigt. Man kann nicht mit Bestimmtheit sagen, aber es können höchstens ein Jahr vergangen sein, seitdem hier in Thessalonich damals eine Christengemeinde entstanden ist. Es gab manche Schwierigkeiten, manche Anfechtungen. Paulus musste Thessalonich verlassen, und wir haben es ja gelesen, dass er innerlich doch so ganz mit diesen Gläubigen verbunden war. Er sandte Timotheus hier nach Thessalonich, um zu erfahren, wie es um ihren Glauben bestellt war. Und als dann Timotheus zurückkehrte und ihm diese frohmachende Botschaft überbrachte, da löste das bei dem Apostel Paulus eine ganz, ganz große Freude aus. Er wusste, unsere Arbeit ist nicht vergeblich gewesen. Wenn Paulus gedient hat, wenn er Aufgaben angefasst hat, dann ging es ihm nicht nur darum, tätig zu sein, um tätig zu werden, sondern er hat auch ganz bestimmte Ziele. Und sein Ziel war es, Gemeinde oder Versammlung Gottes zu bauen. Er sagt das an anderer Stelle im Korintherbrief: als ein weiser Baumeister habe ich diesen Grund gelegt. Und wir wissen, wie viel der Apostel gewirkt hat und an wie vielen Orten damals die Grundlage gelegt worden ist für einzelne Gemeinden und Versammlungen. Und der Apostel hat sie alle mehr oder weniger auch immer wieder begleitet, innerlich, und es war sein tiefstes, innerstes Anliegen, dass dieses Zeugnis auch wirklich sich weiterentwickeln sollte. Also es war ihm nicht nur damit getan, etwas anzufangen, sondern sein Ziel war es, dass dieses Zeugnis auch zur Ehre und zur Verherrlichung Gottes ein gesundes Wachstum aufweisen könnte. Hier in Thessalonich haben wir eine solche Gemeinde, eine Versammlung Gottes, die in dieser ersten Liebe und in dieser ersten Frische steht. Ich sagte schon, es gibt kaum einen Brief, wo wir so viele persönliche Mitteilungen finden wie hier im Thessalonischer Brief. Im zweiten Korintherbrief, könnte man sagen, wird wohl noch mehr über die persönlichen Verhältnisse des Apostels gesprochen. Aber sonst in den anderen Briefen finden wir nicht so viele persönliche Mitteilungen wie hier im ersten Thessalonischer Brief. Und das ist an sich schon ein Beweis, wie eng und wie innig das Verhältnis des Apostels mit diesen Gläubigen gewesen ist. Es ist auch sehr bezeichnend, dass wir am Anfang dieses Briefes keinen Hinweis haben auf seine apostolische Stellung. Bei diesen Thessalonichern war das eine Selbstverständlichkeit, dass sie die apostolische Autorität des Apostels anerkannten und ebenso auch die Autorität seines Wortes. Wir haben uns gestern daran erinnert, wenn er im zweiten Kapitel sagt, dass sie sein Wort, ihr nahmt unser Wort auf als Gottes Wort. Da gab es keine Kritik, keine Abstriche, sondern dieses Wort wurde voll und ganz akzeptiert und angenommen. Ich sagte schon gestern Abend, hier liegt eine gewisse Not unserer Zeit, dass wir allzu leicht Abstriche machen vom Wort Gottes. Und dann müssen wir uns mit Recht letztlich fragen, was bleibt dann von dem Wert und von der Bedeutung des Wortes Gottes übrig? Die Bibel ist Gottes Wort. Von 1. Mose angefangen bis zum letzten Buch der Offenbarung. Und Gott redet hier zu uns. Natürlich redet er nicht an allen Stellen von uns. Diesen Unterschied müssen wir schon beachten. Aber überall redet Gott zu uns. Und überall hat er uns auch etwas ganz Bestimmtes zu sagen. Wir sollten von daher auch aufgeschlossen sein für dieses Wort. Denn das Wort allein ist die Grundlage unseres Glaubens.
Es ist die Kraft für unser Glaubensleben. Wir wissen, wie oft und wie vielfältig gerade von der Bedeutung des Wortes geredet wird. Hier in Thessalonich gab es keine Bibelkritik. Da gab es kein Zweifeln und auch keine Abstriche. Und Paulus erinnert diese Gläubigen daran, dass sie dieses Wort als Gottes Wort angenommen, dass es in ihnen wirkt. Und das ist die entscheidende Bedeutung. Das Wort wirkt an sich. Es gibt sehr viele Menschen, die ihre Bekehrung einzig und allein dem Lesen des Wortes Gottes verdanken. Bei unserem letzten Besuch in Polen erlebten wir, dass wir in den Konferenzen dort eine ganze Anzahl von Leuten hatten, die vorher bei den Zeugen Jehovas waren. Das intensive Bibelstudium hat diese Leute dahin gebracht, dass sie tatsächlich erkannten, was die Wachturmgesellschaft uns erzählt hat, das stimmt nicht. Das deckt sich nicht mit der Heiligen Schrift. Merken wir, hier hatte der Geist Gottes an ihnen gewirkt. Und sie hatten ganz klar erkannt, im Wort steht das anders. Und ihr Bemühen war es jetzt, tiefer in das Wort eingeführt zu werden. Meine Lieben, wenn wir zurückschauen in die große Erweckungsbewegung der Reformation, diese Männer damals sind fast ausschließlich durch das Lesen und durch das Beschäftigen mit der Heiligen Schrift zu diesen Wahrheiten gelangt. Und wir kennen diesen bekannten Grundsatz der Reformation, allein die Heilige Schrift. Auch für uns ist es die Grundlage unseres Glaubens, unseres Lebens und unserer Hoffnung. Und es kann nicht oft genug betont werden, liebe Geschwister und liebe Freunde, dass wir wieder mehr das Wort lesen. Das Wort ist leider etwas gleichsam an den Rand gedrückt worden, weil wir heute zum Teil überschwemmt werden mit christlicher Literatur. Meine Lieben, ich möchte hier nichts gegen christliche Literatur sagen. Aber wenn es dazu führt, dass wir nicht mehr in der Bibel lesen, dann hat es wirklich keinen Sinn. Da redet Gott zu uns. Wir sollten das Wort wieder mehr zur Hand nehmen. Auch die Erweckungsbewegungen des letzten Jahrhunderts, wie überhaupt alle Erweckungsbewegungen, sind eigentlich darauf zurückzuführen, dass man wieder zum Wort zurückkehrte. Das war im Alten Testament schon, denken wir an Hiskia. In seinen Tagen kam es zu einer großen Erweckung, weil Hiskia wieder zurückkehrte zu den Grundsätzen Gottes. Das Gleiche finden wir bei dem König Josia. Als man das Buch des Gesetzes fand, kam es zu einer ganz entscheidenden Erweckung in seinen Tagen. Und ebenso ist es auch in der geschichtlichen Entwicklung des Christentums gewesen. Erweckungen waren immer damit verbunden, dass man zurückkehrte zu den Grundsätzen Gottes, zu seinem Wort. Man sollte dem Wort mehr besondere Bedeutung beimessen. Der Apostel redet ja hier, so sagten wir im zweiten Kapitel, vorwiegend von seinem Dienst. Und macht an seinem eigenen persönlichen Beispiel deutlich, was es heißt, dem Herrn zu dienen. Wir sagten schon, in jedem Vers hier haben wir eigentlich so bestimmte Grundsätze, die man durchaus auch auf unsere Zeit heute übertragen kann. Ich sagte schon, wir haben hier keine Liste, die man abhaken kann, was man alles tun kann und tun muss. Wir stehen unter der Leitung des Heiligen Geistes. Wir haben kein Gesetz. Aber wenn wir uns öffnen für die Wirksamkeit des Geistes, Und das ist ebenso entscheidend wie das Beschäftigen mit dem Wort Gottes. Dann wird uns der Heilige Geist zeigen, wo die Aufgaben für uns in unserem Leben zu suchen sind. Wie wichtig es ist, sich wirklich der Leitung des Geistes zu unterwerfen, das finden wir ganz besonders in den letzten Versen des zweiten Kapitels. Da sagt Paulus, wir hatten den Wunsch, zu euch zu kommen. Nicht nur einmal, zweimal, aber sagt er, der Satan hat uns verhindert. Diese Aussage wirft einige Fragen auf. Und wir sollten schon einmal darüber nachdenken, was Paulus hier an dieser Stelle sagt. Woher wusste er, dass dieses Hindernis, das es damals in seinem Leben gegeben hat, auf die Wirksamkeit Satans zurückzuführen war? Es gibt manche Hindernisse in unserem Leben. Wenn wir die Geschichte eines Paulus betrachten, dann finden wir unterschiedliche Hindernisse. Wenn wir Apostelgeschichte 16 lesen, da heißt es, und der Heilige Geist hinderte uns. Da war es der Herr selbst, der ihn hinderte, einen bestimmten Weg zu gehen und eine bestimmte Entscheidung zu treffen. Hier, sagt Paulus, war es der Satan. Und da ist die Frage berechtigt, wie kann man das beurteilen? Was von Gott und was vom Satan kommt? Was vom Fleisch kommt? Lieben, wir haben kein Nachschlagewerk, wo wir nachschlagen können. Woher wissen wir das? Oder woher kann man wissen, dass uns der Herr hindert in der Entscheidung, oder dass es wie hier der Satan ist? Ich denke, die Beantwortung dieser Frage ist gar nicht so schwer. Denn wenn wir in dem rechten Verhältnis zu dem Herrn Jesus stehen, wenn wir in einer echten Gemeinschaft mit dem Herrn leben, dann haben wir auch das rechte Empfinden in der Beurteilung, was von oben und was von unten kommt. Aber wenn die Gemeinschaft nicht in Ordnung ist, dann fehlt auch die Beurteilung des praktischen Lebens. Und da liegt eine gewisse Not. Merken wir, es ist nicht so einfach, in der Gemeinschaft mit dem Herrn einen Weg zu gehen. Das setzt Heiligung voraus. Und wenn das Letztere nicht in Ordnung ist, dann fehlt das Empfinden und die Beurteilungsmöglichkeit. Ich möchte dazu ein ganz einfaches Beispiel einmal vorstellen, das wir im Alten Testament finden. Die besten Beispiele finden wir immer in der Bibel. Ich erinnere an Simson. Ein Mann, der wirklich von Gott berufen wurde als Nazaräer. Er hatte die große Aufgabe, Israel zu retten. Und er fing auch ganz gut an. Aber wir wissen, wie es dann weiterging. Dann verlor dieser Mann die Abhängigkeit von seinem Herrn, weil er sich von seinen eigenen fleischlichen Regungen leiten ließ. Und dann wurde der Mann blind. Oder denken wir an Isaak. Einer der Patriarchen. Wildbret war nach seinem Munde. Und dann verlor dieser Mann die geistliche Beurteilung. Sehen wir, auch Menschen des Glaubens können die geistliche Beurteilung verlieren, wenn wir nicht in der rechten Abhängigkeit sind und bleiben. Und das ist so überaus wichtig auch für unser Glaubensleben, dass wir das immer wieder überprüfen, wie stehe ich zu meinem Herrn. David betet einmal um gebahnte Wege in seinem Herzen. Ja, er ging in seiner Beurteilung noch weiter. Er sagt, prüfe du mich, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. Mit anderen Worten, Er war mit der Selbstbeurteilung noch nicht ganz zufrieden. Er sagt, ich möchte das nicht als das letzte entscheidende Urteil betrachten. Prüfe du mich, ob ein Weg der Mühsal ist, bei mir ist. Wie oft geben wir uns damit zufrieden, dass äußerlich soweit alles in Ordnung ist. Und dann meinen wir schon, wir würden in der echten, engsten Gemeinschaft mit dem Herrn leben und stehen. Wie wichtig ist es, dass wir uns wirklich der Korrektur des Herrn unterstellen und unterwerfen. Paulus hat das getan. Paulus war ein Mann des Glaubens. Er war auch ein Mann des Geistes. Das heißt, er ließ sich vom Geist leiten. Und von daher war er auch durchaus in der Lage zu beurteilen, das ist der Herr, der mir da ganz klar sagt, dass ich diesen Weg oder diese Entscheidung nicht treffen soll. Und da ist es der Satan, der sich uns in den Weg stellt. Wie oft machen wir diese Weisungen des Herrn dadurch unmöglich, weil Entscheidungen in unserem Leben einfach so festgelegt sind, dass wir uns überhaupt nicht mehr korrigieren lassen. Ich denke da oft an Lot. Meine Lieben, als Abraham einem Lot damals die Frage vorlegte, Lot, wo willst du hingehen? Willst du zur Rechten oder zur Linken? Da war die Entscheidung schon längst getroffen. Als ein Lot seine Augen aufhob und die bewässerten Jordanebenen sah, war alles klar. Er suchte das, was das Fleisch befriedigt. Das waren die Neigungen seines Herzens. Und vielleicht lassen auch wir uns oft von Herzensneigungen leiten. Wir müssen schon fragen, sind wir wirklich bereit, auch auf unsere eigenen Wünsche zu verzichten. Jemand hat einmal gesagt, das Schwerste im Leben ist immer, auf etwas zu verzichten, was man gar nicht hat. An sich hört sich das sehr töricht an, aber es ist tatsächlich so. Denn was wir noch nicht haben, sind die Wünsche unseres Herzens. Die haben wir ja noch nicht. Und darauf verzichten ist immer sehr schwer. Wirklich sich auch da vom Herrn leiten zu lassen. Paulus war ein Mann, von dem wir wirklich lernen können. Ich sagte schon, wiederholt gebraucht er diesen Ausdruck, seid meine Nachahmer, gleich wie ich des Christus. Nun hier im dritten Kapitel, eigentlich fängt dieser Gedankengang schon in Vers 17, Kapitel 2 an, haben wir nun einen neuen Gedanken, ein neuer belehrender Abschnitt, den wir vielleicht überschreiben könnten mit den Worten, der Wert der Gemeinschaft. Wir merkten schon beim Lesen, hier geht es immer um diese Frage. Paulus hatte den Wunsch, die Thessalonicher zu besuchen. Er wurde gehindert durch den Satan. Schon darüber sollten wir nachdenken. Warum hindert Satan einen Besuch? Weil er genau weiß, weil das für unser Glaubensleben von ganz großem Wert ist. Meine Lieben, das ist immer das Ziel des Feindes gewesen, die Gemeinschaft zu stören oder zu zerstören. Das ist ein großes Vorrecht, dass wir überhaupt Gemeinschaft haben können. Unsere Gemeinschaft, so sagt es Johannes an anderer Stelle in seinem ersten Brief, die ist mit dem Vater, mit dem Sohn und die ist miteinander. Es gibt in der ganzen Welt keine Gemeinschaft, die so eng, so innig ist, wie die Gemeinschaft der Heiligen. Gewiss gibt es enge Verbindungen, auch in der Ehe, auch in der Familie. Aber die engste Gemeinschaft und die bedeutendste Gemeinschaft ist die Gemeinschaft der Heiligen. Denn auch die Ehe ist sehr begrenzt. Es ist etwas ganz Besonderes und auch ein Grund, wirklich sich zu freuen und dankbar zu sein, wenn Eheleute 50 oder 60 Jahre gemeinsam ihren Weg gehen können. Aber was sind 50 Jahre? Was sind 60 Jahre gemessen an der Ewigkeit? Da ist es tatsächlich nur ein kleiner Augenblick. Und als die Gemeinschaft der Heiligen verbunden mit dem Herrn Jesus, verbunden mit Gott, dem Vater, stehen wir in einer Verbindung, die nie aufhört. Die hält nicht nur 60 Jahre, die hält ewig. Von daher ist das auch die wichtigste Entscheidung im menschlichen Leben überhaupt. Es gibt viele Entscheidungen, die sehr wichtig sind. Die Wahl eines Ehegefährten ist eine wichtige Frage. Das ist nicht gleichgültig, mit wem man und wie man unter Umständen 50 Jahre verbringt. Das ist schon eine wichtige Frage, die man sehr ernst nehmen soll. Oder die Berufsfrage, wobei es heute ja so ist, dass viele ja wieder umlernen müssen. Und man kann das auch heute. Aber hier, das ist die wichtigste Frage, die Entscheidung für die Ewigkeit. Und die kann später nie mehr korrigiert werden. Die muss hier getroffen werden in diesem Leben und bleibt für eine nie endende Ewigkeit. Paulus wusste um diese kostbare Gemeinschaft. Aber nicht nur um die Ewigkeitsbedeutung, sondern auch um die Gegenwartsbedeutung. Auch darüber sollten wir einmal nachdenken. Diese Gemeinschaft hat auch für unser gegenwärtiges Leben eine ganz besondere Bedeutung. Wir leben heute in einer Zeit, die weitgehend bestimmt wird oder bestimmt wurde von dem sogenannten Wohlstandsdenken. Und leider hat sich das auch im Gemeinschaftsbewusstsein ausgewirkt. Wenn man heute in Länder kommt, wo es auch äußerlich noch große Not gibt, dann merkt man, welch einen Wert die Gemeinschaft da hat. Da hat man oft eine weit größere Gemeinschaftspflege, weil man auch weit mehr aufeinander angewiesen ist. Aber wir sind nicht nur in den rein äußeren Dingen aufeinander angewiesen, vor allen Dingen auch im geistlichen Leben. Paulus sagt später so, ermuntert einander. Er hätte ja auch sagen können, jetzt schreibe ich Ihnen einen Brief und das genügt vollkommen. Die können den immer wieder neu lesen, das genügt ja. Wie es ja auch heute manche Gläubige gibt, die sagen, wissen Sie, ich höre so schöne Predigten am Radio, das genügt vollkommen. Und es gibt heute so wunderbare Kassetten, die man sich anhören kann, das genügt vollkommen. Meine Lieben, das stimmt nicht. Das alles ist kein Ersatz für die wirkliche Gemeinschaft. Wenn das alles so wäre, dass es ein vollwertiger Ersatz ist, dann braucht man gar nicht zusammen in die Ehe einzutreten. Dann könnte man das auch alles schriftlich machen. Merken wir, wir brauchen auch praktische Verbindung und Gemeinschaft miteinander im Glaubensleben. Paulus sehnte sich nach den Gläubigen. Das war für ihn eine innere Notwendigkeit, praktische Verbindung zu pflegen und zu haben mit den Geschwistern hier in Thessalonich. Und diese Verbindung nicht zu haben, weil er gehindert wurde, war für ihn ein Verlust. Ein Verlust im Blick auf die praktische Gemeinschaft. Wie viele Geschwister gibt es heute, die empfinden das oft gar nicht so als ein Verlust. Die können Wochen, Monate lang fehlen in den Zusammenkünften und empfinden das gar nicht als Verlust. Ich glaube, ich habe dieses Beispiel schon einmal hier erzählt, dass wir einen Besuch machten bei einer Schwester, die schon lange nicht gekommen war. Wir waren auch der Meinung, sie wäre krank. Aber anscheinend war das nicht so. Denn als wir kamen, sagte sie dann gleichsam entschuldigend, ja, Brüder, ich muss ja auch noch einmal kommen. Worauf ich ihr sagte, das stimmt ja gar nicht. Sie müssen überhaupt nicht kommen. Sie dürfen kommen. Das ist ein Unterschied, ob man muss oder kann und darf. Meine Lieben, wir müssen überhaupt nicht zusammenkommen. Wir dürfen zusammenkommen. Da liegt der entscheidende Wert. Wie oft erinnern wir uns daran, dass wir zusammenkommen zum Namen Jesu hin. Meine Lieben, nicht nur zum Namen, zur Person. Wenn wir zu dem Namen Jesu hin zusammenkommen, dann bedeutet das, wir kommen zu ihm hin. Denn der Name bedeutet die Person. Ist das nicht ein Vorrecht, da zu sein, wo er seine Gegenwart verheißen hat? Wenn wir einmal hineinschauen in die Psalmen, dann merken wir etwas von dem großen Vorrecht, das damals die Gläubigen zum Ausdruck brachten, wenn sie hinaufgingen nach Jerusalem, in die Gegenwart Gottes, in den Tempel. Wie freuten wir uns, sagt David, als sie zu uns sagten, wir wollen hinaufgehen zum Hause Gottes. Und wir kennen den bekannten Satz, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Das war aufrichtiges Verlangen nach der Gegenwart Gottes. Und meine Lieben, wie weit konnten die Israeliten überhaupt gehen? Sie kamen bestenfalls bis in den Vorhof, weiter nicht. Alles Weitere übernahmen die Priester. Sie standen immer von Ferne. Da war immer die trennende Wand. Sie sahen nur einen Vorhang, mehr nicht. Wir haben Vorrecht einzutreten. Wir haben das Vorrecht auf dem neuen und lebendigen Wege, durch den Vorhang hin, einzutreten in die Gegenwart Gottes. Paulus redet von dem großen Wert der Gemeinschaft. Wir dürfen Gemeinschaft miteinander haben. Auch das ist ein großer Segen, den wir oft gar nicht so recht schätzen. Auch da wissen wir und kennen wir diese Aussage, dass man den Wert einer Sache oft erst schätzt, wenn man es nicht mehr hat. Das ist oft so im praktischen Leben. Da nimmt man manches so selbstverständlich und wenn man es nicht mehr hat, dann merkt man erst, wie wichtig die Sache ist. Und ähnlich ist es auch mit der Gemeinschaft, mit der praktischen Gemeinschaft. Der Apostel sagt hier, wir haben Timotheus gesandt, da wir es nicht länger aushalten konnten, gefiel es uns, in Athen allein gelassen zu werden. Wir sandten Timotheus. Paulus war mit seinen Mitarbeitern damals auf der Missionsreise. Das war mit manchen Schwierigkeiten, mit manchen Umständen verbunden. Und da war Paulus wirklich bemüht, auch solche Leute, treue Leute bei sich zu halten. Aber hier merken wir etwas von der Selbstlosigkeit des Apostels. Er sagt, es gefiel uns, allein gelassen zu werden. Wir waren bereit, diesen treuen Mitarbeiter, den wir so dringend benötigten, auch in unserer Arbeit, zu euch zu senden, um zu erfahren, wie es um euch steht. Ich denke, das ist ein zu Herzen gehendes Zeugnis von der Liebe des Apostels zu den Gläubigen hier in Thessalonich. Er sagt, seine Aufgabe war es, euch zu befestigen und zu trösten, damit niemand wankend werde in diesem Drangsal. Hier war Verantwortungsbewusstsein. Verantwortungsbewusstsein für die Geschwister. Spüren wir davon auch etwas? Oder interessiert uns das wenig, was die anderen machen, ob sie nun getröstet werden, ob sie befestigt werden, ob sie wankend werden in ihrem Glauben? Hier spüren wir etwas von dieser tatsächlichen inneren Verbundenheit und von dieser inneren Bereitschaft, sich zu helfen, zu ermuntern und zu stärken auf dem Glaubensweg. Der Herr hat uns zusammengestellt. Paulus macht das an vielen Stellen sehr deutlich, wenn er das Bild des Leibes gebraucht. Er gebraucht es im Blick auf die Aufgabe, aber auch im Blick auf die gegenseitige Notwendigkeit der Hilfe. Wir sind aufeinander angewiesen. So wie unsere Glieder aufeinander angewiesen sind, so ist es auch im geistlichen Leben. Auch da sind wir aufeinander angewiesen. Paulus bringt das hier in sehr schöner Weise zum Ausdruck. Darum auch, da ich es nicht länger aushalten konnte, merken wir, wie der Apostel hier sehr deutlich zum Ausdruck bringt, wie eng und wie innig er mit ihnen verbunden war. Das war nicht nur so eine Form, das war nicht nur so eine äußere Gemeinschaft, sondern eine innere Herzensverbundenheit. Er sagt hier auch, und jetzt, wo Timotheus zurückgekehrt ist und uns mitgeteilt hat über euren Glauben, da leben wir, jetzt leben wir auf, so könnte man auch sagen. Das war für ihn eine Freude zu sehen, da sind Geschwister, die gehen treu ihren Weg des Glaubens. Für ihn war das eine innere Ermunterung und eine innere Genugtuung, das zu sehen und zu erleben, wie das Werk Gottes hier in den Geschwistern in Thessalonich weitere Fortschritte machte. Ich denke, hier spüren wir etwas und merken wir etwas von der rechten Gesinnung. Paulus war wirklich ein Mann, der in der Gesinnung Jesu gelebt hat und in dieser Gesinnung gehandelt hat. Er sagt weiter, denn was für Dank können wir Gott für euch vergelten, über all der Freude, womit wir uns euretwegen freuen, vor unserem Gott Nacht und Tag über die Maßen flehend, dass wir euer Angesicht sehen und vollenden. Hier merken wir etwas von der Grundlage unseres Glaubenslebens, von der Kraftquelle, und das ist das Gebet. Paulus hat immer wieder die Geschwister vor den Herrn gebracht. Das war für ihn einfach eine Notwendigkeit und eine Selbstverständlichkeit. Und hier spricht er von dieser Dankbarkeit, Nacht und Tag über die Maßen flehend, dass wir euer Angesicht sehen und vollenden mögen, was an eurem Glauben mangelt. Das ist unser Wunsch, dass ihr innerlich weiterkommt. Das muss auch bei uns das Wichtigste und das Entscheidendste sein. Das innere Wachstum ist das Entscheidendste. Nicht das rein äußere Wohlergehen. Wir werden hier daran erinnert, dass wir da vielleicht auch unsere Vorstellungen etwas korrigieren müssen. Denn wir wissen, in der Welt ist das Fortkommen in dieser Welt, das Fortschritte machen, das Entscheidendste und das Wichtigste. Aber die Erfahrungen haben gelehrt, dass es manche Gläubige gegeben hat. Ich sage es einmal drastisch. Die sind die Treppe hochgefallen und hinten wieder heruntergefallen. Das ist ein ganz, ganz trauriger Weg. Wir sollten den Weisungen des Wortes folgen. Wir sollten nicht das Äußere als das Wichtigste und das Entscheidendste sehen, sondern dass wir innerlich vollendet werden. Dass das geistliche Leben wirklich sich entfalten kann, dass wir ein brauchbares Werkzeug für den Herrn werden. Unser Gott und Vater selbst aber und unser Herr Jesus richte unseren Weg zu euch. Hier haben wir diese vorbildliche Abhängigkeit des Apostels in all seinen Tätigkeiten und in seinem Dienst. Hier wurde nichts mit Gewalt gemacht, sondern hier stand der Apostel in der wirklichen Abhängigkeit von seinem Herrn. Er macht das dem Herrn oder alles von der Leitung des Herrn abhängig. Er möge unseren Weg zu euch lenken. Da machen wir nichts mit Gewalt, sagt er. Wir warten auf eine göttliche Weisung. Er hatte gewiss den Wunsch, dahin zu kommen zu den Thessalonischern. Aber jetzt wartete er auch auf die rechte Stunde. Wir finden das überhaupt bei dem Apostel Paulus oft so vorbildlich, wie er in dieser Abhängigkeit seinen Dienst und auch seine Überlegungen gemacht hat. Wenn er zum Beispiel den Korinthern oder den Römern schreibt, dann schrieb er, dass er über sie nach Spanien reisen wollte. Wir wissen nicht, ob Paulus jemals dorthin gekommen ist. Er hatte gewiss den Plan. Aber er überließ das alles dann dem Herrn. Und er erlebte auch die Führungen. An anderer Stelle spricht er davon, dass er nach Rom kommen wollte. Er überließ das dem Herrn. Und er ist nach Rom gekommen. Aber ganz anders, als er sich das vorgestellt hat. Nicht irgendwie mit einer Ferienreise, sondern als Gefangener. So kam er nach Rom. Und doch durfte er hier vor Kaiser stehen und Zeugnis ablegen von dem Herrn Jesus. So wie der Herr ihm das verheißen hatte, du bist ein auserwähltes Rüstzeug. Du wirst vor Königen und vor Kaisern stehen. Paulus hat sich das gewiss anders vorgestellt. Auch in unserem Leben gibt es Überlegungen, die sich wahrscheinlich nicht so erfüllen, wie wir uns das denken. Aber der Herr führt uns richtig. Das sollten wir beachten. Sein Weg war der rechte Weg. Er macht das davon abhängig. Euch aber mache der Herr völlig und überströmend in der Liebe gegeneinander und gegen alle. Hier haben wir jetzt die eigentliche Erwartung im Dienst. Paulus hatte immer ganz bestimmte Ziele. Ich sagte schon am Anfang, und hier dürfen wir da etwas sehen. Er hatte den einen Wunsch, dass der Herr sie völlig machen würde oder sollte. Auf ein Vollmaß bringen, das ist der Sinn dieser Aussage. Das ist das Ziel eigentlich des Herrn auch heute. Wenn Paulus im Epheserbrief davon redet, dann spricht er von dem geistlichen Wachstum. Heranwachsen zu dem vollen Wuchse des Christus. Leider musste der Apostel den Korinthern sagen, dass sie noch Unmündige waren. Das Wort Unmündige steht im Korintherbrief im Unterschied zu Erwachsenen. Hier wird ein anderes Wort gebraucht, und zwar vollkommene. Das Wort vollkommen bedeutet aber in den Briefen sehr oft so viel wie Erwachsene. Es steht auch im Unterschied zu den Unmündigen. Das war das traurige Urteil, das Paulus über die Korinther aussprechen musste. Sie waren Unmündige. Und den Hebräern musste gesagt werden, der Zeit nach müsstet ihr eigentlich längst Lehrer sein. Aber man muss mit euch wieder unten anfangen, mit den einfachsten Belehrungen, weil ihr nicht in der Lage seid, diese etwas schwerere geistliche Kost aufzunehmen. Man musste mit ihnen wieder vorne anfangen, mit den Anfangselementen des Glaubens, sagt er. Hier war es sein Wunsch, der Herr mache euch völlig und der Herr mache euch überströmend. Ein ganz markantes Wort, das wir besonders bei Paulus finden. Paulus gebraucht es ungefähr 25 Mal. Überströmend. Meine Lieben, man kann ein Gefäß voll machen. Man kann es aber auch so voll machen, dass es überläuft. Und das ist der Sinn dieses Wortes. Also nicht nur Konsumenten, die für sich aufnehmen, sondern aufnehmen, damit es überfließt. Zum Segen, zum Nutzen anderer. Das ist immer das Ziel des Apostels gewesen, wenn er davon spricht. Er redet von einer überströmenden Liebe. Also nicht nur Liebe genießen, sondern überströmen lassen. Es gibt manche Geschwister, bei denen ist das schon so ein Schlagwort geworden. Es ist zu wenig Liebe da, hört man oft. Meine Lieben, aber leider gehören Sie zu jenen, wo diese überströmende Liebe fehlt. Man kann nicht von anderen Liebe erwarten, wenn man nicht selbst bereit ist, diese überströmende Liebe wirksam werden zu lassen. Merken wir, darauf kommt es an, dass wir nicht nur persönlich für uns in Besitz nehmen, sondern dass der Herr durch uns wirken kann. An anderer Stelle redet der Apostel von Überströmen im Glauben oder Überströmen in der Freude, Überströmen in der Gnade oder Überströmen in guten Werken. Wir finden immer dieses Wort in dem Sinne, dass es auch anderen zum Nutzen dient. Gerade im Korintherbrief, wo man sehr stark mit sich selbst beschäftigt war, wir finden das besonders in Kapitel 12 und 14, wo es um die Gaben geht, da gebraucht Paulus sehr oft diesen Ausdruck, es muss immer zur Erbauung dienen, und zwar zur Erbauung der Gemeinde, der Versammlung, zum Nutzen der anderen. Wenn es nur zum Selbstzweck dient, dann hat es keinen Wert für die Gemeinschaft. Wir sehen also, in der Gemeinschaft stehen zu dürfen, Gemeinschaft pflegen zu dürfen, ist ein Vorrecht. Aber was bedeutet überhaupt Gemeinschaft? Ich denke, wir sollten auch einmal darüber nachdenken. Gemeinschaft bedeutet nicht nur, dass man etwas Gemeinsames hat. Ich sagte oft, es gibt viele Leute, die wohnen in einem Hause. Und dann spricht man von einer Hausgemeinschaft. Aber diese Gemeinschaft besteht lediglich darin, dass man in einem Haus wohnt. Wobei es durchaus möglich ist, dass man sich noch nicht einmal kennt. Es gibt tatsächlich heute viele Häuser, da kennen die Leute sich noch nicht einmal. Man weiß nur, der geht da hinein, aber wo der wohnt, auf welcher Etage, das weiß man nicht. Merken wir, das ist keine Gemeinschaft. Gemeinschaft bedeutet nicht nur, dass wir etwas gemeinsam haben. Jeder Verein ist letztlich auch eine Gemeinschaft. Man hat etwas gemeinsam, gemeinsame Interessen. Gemeinschaft ist mehr. Echte Gemeinschaft. Echte Gemeinschaft besteht im Geben und Nehmen. Das ist der eigentliche Wert einer Gemeinschaft. Dass man gibt und nimmt. Dass man voneinander lebt. Dass man miteinander lebt. In dieser herzlichen Verbindung. Das ist echte Gemeinschaft. Und merken wir, Gemeinschaftspflege kann darum nie etwas Einseitiges sein. Gemeinschaftspflege ist immer auf Gegenseitigkeit angelegt. Und wenn es an der Gemeinschaftspflege fehlt, das könnte ja sein, dann sollten wir nicht immer in erster Linie die anderen verantwortlich machen. Dann sollten wir uns selbst einmal prüfen, ob wir zu denen gehören, die nur nehmen wollen, oder ob wir zu denen gehören, von denen Paulus sagt, wo diese überströmende Liebe wirksam wird. Meine Lieben, wie könnte es aussehen in unseren Reihen, wenn wir diese Belehrungen wieder mehr zu Herzen nehmen würden?